Ja, guten Morgen und ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für den Moment, dass wir Gottesdienst feiern können. Das heißt, uns auf dich ausrichten können, dir zuhören können, uns dir hinwenden können. Und ich möchte dich bitten, dass die Predigt dazu dienen kann, dass uns das motiviert, mit dir zusammen zu sein. Ich möchte danken, dass du heute Morgen zu uns sprechen möchtest und auch all die Dinge, die uns beschäftigen, hören möchtest. Amen. Philipp, gehst du mir einmal kurz in die Folie? Danke. Ja, es ist kein Geheimnis mehr, dass für die Mehrheit der Deutschen Kirche unwichtig geworden ist und keine Rolle mehr im Alltag spielt. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig, teilweise sicher auch verständlich. Aber interessant ist Folgendes. Und zwar der Soziologe Detlef Pollack, der Religion in Deutschland und auch weltweit erforscht, unternahm zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Caroline Hillenbrand eine Befragung unter rund 3000 Menschen in Deutschland. Und die Frage war, wie wirkt sich der Glaube in Corona-Zeiten aus? Spielt der Glaube für die Deutung der Krise eine Rolle? Und hat Pandemie den Glauben gestärkt oder auch geschwächt? Die Studie war zwar wissenschaftlich nicht repräsentativ, aber sie gibt dennoch einen interessanten Einblick. Denn 30% stimmten der Aussage zu, dass der Glaube ihnen in der Corona-Zeit Trost, Hoffnung und Kraft gibt. Weitere 21% stimmten überwiegend zu und deutlich weniger Menschen, nämlich nur knapp 10%, sagten, dass ihr Glaube während der Pandemie weniger geworden wäre. Die restlichen 40% sagten, ihr Glaube sei gleich geblieben, aber in jedem Fall hätte er in der Krise getragen. Fand ich sehr interessant zu lesen, was auch immer es genau heißt, dass Glaube stärker oder schwächer wird. Aber auf jeden Fall suchen wir alle Wege oder Strategien, um mit der aktuellen Situation fertig zu werden. Wir suchen Strategien, um das emotional zu verarbeiten. Und offensichtlich gehört Glaube nach wie vor in unserer Bevölkerung als Option dazu und wird von vielen als eine Art Anker erlebt, der Halt gibt, der Hoffnung gibt in dieser herausfordernden Zeit. Und ein konkreter Ausdruck von Glauben ist Gebet. Gebet wird heute sehr unterschiedlich verstanden, zum Teil einfach im Sinne von einer Achtsamkeit oder Meditationsübung. Gebet, um zum Beispiel zu innerer Stärke zu finden. Ich könnte sagen, so eine Art psychologischer Trick vielleicht. Andere verstehen Gebet als Anzapfen einer Kraft im Universum. Oder wieder andere sprechen von einer mysteriösen Macht des Gebets. Im christlichen Glauben ist Gebet jedoch vor allem eins, nämlich eine Hinwendung an Gott, an den Gott des Alten und Neuen Testaments. Im Gebet suchen wir denjenigen, der verspricht, Halt, Hoffnung und Sicherheit zu geben. Und ich möchte heute mit dir darüber nachdenken, wie das aussehen kann, diesen Gott im Gebet besser kennenzulernen, tiefer zu verstehen, ihn zu erkennen. Und vielleicht könnte es sogar ein gutes Ziel für die verbleibende Lockdown-Zeit sein. Keiner weiß ja, wie lange sie noch geht. Ein gutes Ziel, egal ob du seit 50 Jahren glaubst oder ob du dich aktuell erst neu mit Glauben befasst, dass wir sagen, okay, wenn ich aufgrund von Social Distancing jetzt keine neuen Leute kennenlernen kann, so in meiner Umgebung oder vielleicht manche Beziehungen gar nicht so vertiefen kann, dann möchte ich mir mal bewusst Zeit nehmen, diesen Gott neu und tiefer kennenzulernen. Die Beziehung zu ihm zu vertiefen oder vielleicht aufzunehmen. Drei Gedanken dazu. Zunächst unser Ziel im Gebet, dann unsere Antwort im Gebet und drittens noch unser Herz im Gebet. Starten wir mal mit dem Ziel. Und dafür steigen wir direkt in diesen ersten Text ein, den Elke uns auch gelesen hat. Ein Text aus dem Epheserbrief, den Paulus Mitte des ersten Jahrhunderts an Christen in der Stadt Ephesus geschrieben hat. Und in diesem Abschnitt betet Paulus für diese Menschen in Ephesus. Und ich lese nochmal drei Verse daraus vor, die Verse 17 bis 19. Paulus betet: Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, dass er euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit er erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns ist. Den Glaubenden am Werk. Wofür betet Paulus hier? Er betet dafür, dass sie Gott besser kennenlernen, dass sie Gott immer tiefer verstehen und dass sie dadurch erkennen, welche Hoffnung und welche Sicherheit und welche Kraft bei Gott zu finden ist. Und ich finde es sehr interessant, dass er genau dafür betet. Denn man muss dazu Folgendes wissen: Paulus kannte die Christen in Ephesus sehr gut. Viele von ihnen hatten durch ihn zu einem persönlichen Glauben gefunden. Er war in der Gemeindegründungsphase mit dabei, war dann sogar 2 Jahre lang in Ephesus, hat sehr regelmäßig über den Glauben gesprochen, hat ihnen erklärt, wie Gott ist und was ihn ausmacht. 2 Jahre lang. Und diese Phase war nicht ganz einfach, sondern es gab viele schwierige Umstände. Denn als dort die Kirche entstanden ist, gab es einen Aufruhr in der Stadt. Leute haben sich von den Christen bedroht gefühlt, haben dann angefangen, die Christen anzufeinden, haben die Christen verleumdet. Und es wurde sogar so gefährlich, dass Paulus dann nach diesen 2 Jahren Ephesus verlassen hat. Und dann einige Zeit danach schreibt er jetzt diesen Brief und dieses Gebet. Und er betet nicht für ihre Umstände. Er betet nicht für diese schwierigen Umstände, dass sie in dieser Großstadt Ephesus immer bewahrt bleiben, dass sie nicht verleumdet werden, dass niemand sie anfeindet. Dafür betete er seltsamerweise nicht, sondern er betet dafür, dass sie inmitten ihrer Umstände, in all dem, was sie in dieser Großstadt erleben, in allem, was ihnen Freude macht, in allem, was sie herausfordert, in allem, was schwierig ist, dass sie mitten in diesen Umständen Gott immer tiefer kennenlernen. Das ist sein zentrales Anliegen. Und interessanterweise hatten wir dasselbe Anliegen auch in den beiden letzten Predigten im Philipperbrief gesehen. Und am Ende Januar im 1. Kapitel vom Kolosserbrief. Das heißt, wenn wir überlegen, was es für uns heute bedeuten kann, 2000 Jahre später, zwar nicht unbedingt in einer Großstadt, aber doch sehr nah dran, dann kann man sagen, das erste Ziel oder der erste Fokus unserer Gebete sollte genau das sein, Gott tiefer kennenzulernen. Gott tiefer zu erkennen, mitten in der Pandemie, mitten in meinen Umständen, mitten in all dem, was uns emotional und anderweitig herausfordert. Also auch unser Ziel im Gebet, Gott besser kennenlernen. Das ist die Einladung und die Herausforderung, die Paulus hier in diesem Text macht. Das erste Ziel unserer Gebete soll Gott selbst sein. Doch sobald ich das sage, egal ob du seit 50 Jahren betest oder erst gerade vorsichtig damit anfängst, ich glaube, wir kommen alle sehr schnell zu dem Punkt, dass es bei uns oft anders ist. Wenn wir beten oder beten lernen wollen, unser erster Fokus ist nicht unbedingt Gott selbst, sondern die Dinge, die Gott uns geben soll. Die Dinge, die wir uns von Gott erhoffen. Und es kann ganz Unterschiedliches sein: die neue Wohnung, der nächste Schritt in der Karriere, die Abschlussprüfung, der Partner, nach dem wir uns vielleicht sehen seit Jahren, die nächste große Entscheidung, die wir treffen wollen oder vielleicht auch treffen müssen, mehr Sicherheit, sportlicher Erfolg und so weiter und so weiter. Versteh mich nicht falsch. Es ist okay, für all diese Dinge zu beten. Gott möchte auch diese Dinge hören. Aber ich glaube, wir werden uns relativ schnell einig, dass unser Fokus häufig sehr schnell und sehr stark nur auf diesen Dingen hängen bleibt. Dinge, die Gott uns geben soll und eben nicht Gott selbst. Denk mal kurz über folgende Fragen nach. Wofür hast du in letzter Zeit gebetet? Wann hast du besonders viel gebetet und wann hast du eher weniger gebetet? Wann hat es dich so richtig ins Gebet gedrängt? Hat es so ein richtig Bedürfnis, fast schon ein Muss in dir verspürt? Und wann ist Gebet eher so eine Randerscheinung geworden? Und ich stelle diese Fragen jetzt nicht, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen oder zu sagen, diese Gebete waren falsch. Nein, diese Fragen sollen uns helfen, unsere Gebetspraxis zu reflektieren und in einen größeren Reichtum zu kommen. Meine Beobachtung ist nämlich, dass es bei mir und nicht selten auch bei anderen häufig folgendermaßen läuft. Es gibt irgendeine Sache, die wir vor Augen haben, von der wir glauben, dass wenn wir diese Sache haben, unser Leben besser wird. Wir haben letzte Woche sehr ausführlich darüber gesprochen. Ja, die Wohnung, der Job, der Partner, die neue Idee, was weiß ich. Und wenn uns diese Sache fehlt, dann fangen wir an zu beten und zu bitten, manchmal sogar zu flehen. Wir suchen oder fragen irgendwie nach Gottes Willen, was aber eigentlich oft eher bedeutet, dass Gott seinen Willen doch bitte hier zu unserem Willen machen soll. Und wenn wir die Sache haben oder die Entscheidung getroffen ist, die uns ruhig gemacht hat oder beziehungsweise vorher unruhig gemacht hat, dann schleicht das Gebet so langsam wieder aus. Was zeigt uns das? Ich denke, es ist ein Hinweis darauf, dass es uns im Gebet nicht unbedingt um Gott selbst und um seine Vision des guten Lebens geht, sondern mehr um uns und um unsere eigene Vision. Andernfalls wäre das doch mit dem Gebet konstanter. Und dann kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal gebetet hat, diese Momente, in denen man über das Beten so richtig frustriert ist. Du bist frustriert, weil dein Gebet nicht erhört wurde. Und an der Stelle möchte ich jetzt eine Sache ausklammern. Ich meine hier jetzt nicht, wenn wir für jemanden beten, der wirklich schwer krank ist. Und die Person leidet weiter und stirbt vielleicht sogar. Da ist es absolut angebracht, zu klagen und zu trauern. Wenn nicht da, wann dann? Nein, ich meine eher sowas, Gott, ich habe so lange für diesen Studienplatz oder diesen neuen Job gebetet. Und ich war eigentlich sicher, dass es auch in deinem Sinne ist. Und jetzt habe ich ihn nicht bekommen. Was um alles in der Welt soll das? Oder Gott, du weißt doch, dass ich das und das brauche und mir von Herzen wünsche. Warum bekomme ich das nicht? Und wir sind so frustriert, am liebsten würden wir Gott wegschicken. Und manchmal tun wir das auch. Wir werden zynisch oder bitter. Und was zeigt dieser Frust? Zeigt er uns, dass Gott weniger gut ist? Ich glaube nicht, sondern er sagt uns zuallererst mal, dass wir nicht das haben, von dem wir dachten, dass es unser Leben gut machen wird. Ist Gott deswegen weniger wertvoll? Ich glaube nicht, sondern es zeigt uns häufig nur, dass wir nicht das haben, was der wirkliche Schatz unseres Lebens ist. Die Art, wie wir beten, wann wir beten, wie oft wir beten und wie frustriert wir über Gebet sind, all das zeigt uns vor allem eine Sache, nämlich, dass nicht unbedingt Gott unser Wertvollstes ist, unser Schatz, sondern dass wir eigentlich zu Gott kommen, um das zu bekommen, was der wirkliche Schatz unseres Herzens ist. Dass wir anstatt bei Gott selbst unsere Freude zu finden, ihn eigentlich nur als Mittel haben wollen, um das zu finden, wovon wir denken, dass es uns Freude geben wird. Unser Blick ist so fokussiert, dass wir nicht den Geber wollen, Gott selbst, sondern nur die Gaben. Und das Problem ist nicht unser Wunsch an sich, sondern dass wir mit der Ausrichtung unserer Sehnsucht und unserer Wünsche an Gott vorbeileben und sie uns davon abhält, Gott besser kennenzulernen. Ich glaube, dass wir Gott ganz oft in unseren Gebeten einfach deswegen auch verpassen. Und eine amerikanische Schriftstellerin aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bekannt für ihre Kurzgeschichten, Flannery O'Connor, hat diese Dynamik mit einem spannenden Bild auf den Punkt gebracht. Sie hat geschrieben, Gott, du bist wie der leuchtende Mond, aber ich sehe dich nur als eine kleine Sichel, weil mein Ich wie die Erde ist und sie wirft einen richtig dicken Schatten. Und was sie damit meint, ist, ich komme so mit all meinen Interessen, mit meinem Ego, mit meiner Vision des guten Lebens und ich projiziere das alles auf dich. Und deswegen sehe ich super viel Schatten, aber nur ganz wenig Mond. Und dann schreibt sie wörtlich, Wovor ich Angst habe, lieber Gott, ist, dass mein Ich-Schatten so groß wird, dass er den ganzen Mond verdeckt und ich mich nach diesem nichtigen Schatten beurteile. Ich kenne dich nicht, Gott, weil ich im Weg bin. Die Frage ist also, worauf bin ich so sehr fixiert, dass ich Gott vielleicht sogar in meinen Gebeten verpasse? Worauf bin ich so sehr fixiert, dass ich nur noch meinen eigenen Schatten sehe, aber nicht mehr den Mond? Bei Paulus können wir sehen, dass er seinen Blick und auch den Blick der ersten Kirchen zuallererst auf Gott selbst richtet. Er ist davon überzeugt, dass wir nicht in erster Linie die Gaben brauchen, sondern Gott selbst. Und deshalb betet er dafür, dass sie Gott immer besser kennenlernen. Aber wie kann es jetzt geschehen? Und damit kommen wir zu unserem zweiten Gedanken, unsere Antwort im Gebet. Wir lernen Gott im Gebet kennen, wenn wir lernen, auf Gott zu antworten. Meine Frau Annika und ich hatten vor einigen Jahren Besuch von einem Ehepaar. Es war nicht hier, also müsst jetzt nicht überlegen, wer das Ehepaar gewesen sein könnte. Und wir saßen am Nachmittag über 2 Stunden zusammen. Das Ehepaar hat ganz viel erzählt über ihre Kinder, über ihre Jobs, über ihre Gemeindeerfahrungen, über alles Mögliche. Über 2 Stunden saßen wir zusammen. Als die beiden dann weg waren, haben Annika und ich uns angeschaut und gefragt, ist dir auch aufgefallen, dass die beiden in diesen 2 Stunden nicht eine einzige Frage an uns gestellt haben? Die haben nicht ein einziges Mal gefragt, wie es uns geht oder was wir gerne machen. Wir haben zwar versucht, das ein oder andere einzustreuen, aber sie sind sofort wieder bei sich gelandet und haben einfach nur erzählt, was ihnen wichtig ist. Erzählt, erzählt, erzählt. Und dann auch manche Forderungen noch an den Pastor gestellt. Während Annika und ich die beiden, denke ich, ganz gut kennengelernt haben, würde ich behaupten, dass die beiden uns danach kein bisschen mehr kannten als vorher. Da war kein echtes Interesse da. Und ich frage mich, ob das in unseren Gebeten nicht sehr ähnlich ist. Ja, in der zwischenmenschlichen Dimension ist uns sofort klar, dass ich mein Gegenüber nur kennenlernen kann, wenn ich Fragen stelle und zuhöre. Wenn ich die Worte des anderen in mich aufnehme, darüber nachdenke, sie irgendwie einsortiere. Und ist es nicht gerade auch so, wenn man jemand wirklich unbedingt kennenlernen möchte, weil man die Person bewundert oder vielleicht verliebt ist, dass man so jedes Wort aufsaugt und sogar auf die Goldwaage legt? Ja, man spielt so das Gespräch im Kopf nochmal durch. Oh, was hat sie mit dem Satz nochmal gemeint oder gesagt? Und was wollte er mir mit dieser und jener Reaktion zeigen? Wir versuchen, die andere Person kennenzulernen, indem wir fragen, beobachten und zuhören. Und nicht viel anders ist es im Gebet. Wir lernen Gott kennen, indem wir lernen, ihm zuzuhören, Fragen zu stellen. Und indem wir lernen, auf das, was er sagt, zu antworten und zu reagieren. Eugene Peterson, ein Pastor, der sehr viel über Gebet nachgedacht und geschrieben hat, der aber nicht nur darüber nachgedacht und geschrieben hat, sondern der auch sich viel Auszeit in seinem Leben genommen hat, um zu beten. Der hat diesen Gedanken mal sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat Folgendes geschrieben. Wenn wir im Gebet einfach nur unseren Gedanken und Gefühlen folgen, dann beten wir zu irgendeinem Gott, der das sagt, was wir hören wollen. Oder zu dem Teil von Gott, den wir irgendwie verstehen können. Was jedoch entscheidend ist, ist, dass wir zu dem Gott sprechen, der zu uns spricht. Was im Gebet essentiell ist, ist nicht, dass wir lernen, uns besonders gut auszudrücken, sondern dass wir lernen, auf Gott zu antworten. Entscheidend im Gebet sind also nicht unsere Worte, um die wir uns manchmal auch sehr bemühen, wenn es um das Gebet vor anderen geht, sondern dass wir lernen, auf Gottes Worte zu antworten. Dass wir zu demjenigen sprechen, der bereits zu uns gesprochen hat. Welche Worte sind das? Es sind die Worte der Bibel und es ist das Wort Gottes in Person, Jesus Christus. Paulus schreibt an anderer Stelle in einem Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 16, denn alles, was in der Schrift steht, und Paulus meint damit natürlich den ersten Teil der Bibel, den es zu seiner Zeit schon gab, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Das heißt, Gott selbst spricht, Gott wirkt durch diese Worte, was sicher ein Geheimnis bleibt. Und dann schreibt er weiter, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Das heißt, Paulus sagt, Gott stellt sich uns vor. Gott stellt sich uns vor, indem er Menschen begegnet. Gott erklärt sich, Gott zeigt die Wahrheit über sich selbst, wie er ist, durch die Worte der Bibel und besonders durch die Person Jesus Christus. Und deswegen glaube ich, wenn wir lernen wollen, im Gebet Gott besser kennenzulernen, dann sollten wir lernen, mit der Bibel zu beten. Auf die Worte der Bibel zu reagieren und zu antworten. Wie kann es konkret aussehen? Eine bewährte Art und Weise, durch die Jahrhunderte hindurch, bis heute von vielen Juden und Christen praktiziert, auf der ganzen Welt, eine Art und Weise ist, mit den Psalmen zu beten. Psalmen, das sind Gebete und Lieder im Alten Testament. Und wie betet man jetzt mit Psalmen? Eigentlich ganz einfach. Jedes Mal, wenn du dir Zeit für eine Gebetszeit nimmst, beginne mit dem Lesen eines Psalms. Ein einziger. Wenn du was knapper mit der Zeit bist, kann es je nachdem, manche Psalmen sind relativ lang, auch eine Strophe sein und beim nächsten Mal die nächste Strophe. Und ich glaube, wenn du dir das angewöhnst und das regelmäßig machst, so durch dieses Buch der Psalmen gehst, sind insgesamt 150 Stück, allein dadurch wird sich dein Gebet schon mal verändern. Denn du lernst, was es heißt zu klagen, was so in unserer westeuropäischen Gesellschaft, was wir da irgendwie total verlernt haben. Oder du lernst, was es heißt zu loben und zu danken. Du lernst, zu deiner eigenen Seele zu sprechen. Du lernst Gefühle wie Einsamkeit, Angst und Wut zu verbalisieren. Die Psalmen sind unheimlich vielfältig. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Nebeneffekt, wenn wir uns mit den Psalmen beschäftigen, dass wir eine große Vielfalt einfach kennenlernen und Vokabular finden, um uns selber auszudrücken. Ich glaube, dass uns die Psalmen sprachfähig machen. Also fang deine Gebetszeit an, indem du einen Psalm liest. Und dann schau, gibt es in diesem Psalm einen Satz, einen Vers, einen Gedanken, der dich irgendwie anspricht, der dich vielleicht auch stört, der dich herausfordert, der dich ermutigt. Und dann nimm diesen Satz, denk ein wenig drüber nach, so wie wenn du jemand zuhörst, was könnte damit gemeint sein, was wird damit ausgedrückt, und dann beginne dein Gebet. Und es muss nicht bedeuten, dass du alles verstanden hast, was in diesem Psalm steht. Es wird schwierig. Ich verstehe es selber nicht. Es kann auch ein Ringen sein, ein wirkliches Ringen und Fragen. Oft lernen wir eine andere Person ja auch dadurch tiefer kennen, dass wir mit dieser Person ringen, dass es wirklich eine Ebene tiefer geht und man nicht so mal schnell zwischen Tür und Angel spricht. Und das kann im Gebet dann etwas so aussehen. Gott, in diesem Psalm steht, dass du wie ein Schutz bist, wie eine feste Burg um mich, um die herum, die dir vertrauen. Gott, was bedeutet das? Was heißt das in meinem Leben? Ich fühle mich nicht so, als würde es gerade in meinem Leben so richtig klar sein. Irgendwie erlebe ich das nicht so. Hilf mir, das zu verstehen und lass mich das doch bitte auch in neuer Weise erfahren. Ich brauche dich. Das heißt, die Antwort auf diesen Satz kann dankend sein, lobend, anbetend. Die Antwort kann auch klagend, fragend und ringend sein. Ich glaube, es muss nicht irgendwie immer glatt sein. Also fang damit an, reagiere auf das, was er sagt, und danach bringe gern auch noch deine Anliegen mit rein. Und vielleicht merkst du dann schon direkt, wie sich manche deiner Anliegen verändert haben, wie sich vielleicht dein Fokus doch irgendwie schon ein Stück verändert hat. Oder wie sich in der Priorität von dem, was danach kommt, sich irgendwas verschoben hat. Weil du zuerst den Blick auf Gott selbst gerichtet hast um ihn kennenzulernen. Das ist eine absolut bewährte Art und Weise, wie du in deinen Gebeten auf Gottes Worte antworten und ihn dadurch kennenlernen kannst. Und natürlich muss man das nicht immer machen. Oft ist oft nur so Zeit für ein kurzes Gebet auch oder für einen kurzen Moment des Innehaltens. So zwischendurch mal in der Mittagspause oder beim Laufen, da hat man jetzt auch nicht unbedingt die Bibel dabei. Aber ich glaube, es tut uns gut und es bereichert uns, wenn wir uns immer wieder die Zeit nehmen, auch in dieser Weise zu beten. Das ganz bewusst immer mal wieder einzubauen. Vielleicht dreimal in der Woche, dann kommst du einmal im Jahr durch das Buch der Psalmen. Oder vielleicht einmal die Woche, dann kommst du in 3 Jahren durch. Und du hast eine große Vielfalt in dein Leben mit aufgenommen. Ich glaube, es tut uns gut und es bereichert uns, denn andernfalls bleiben wir schnell in dieser eigenartigen Beziehung stecken, wie dieses Ehepaar mit Annika und mir. Man redet viel, hat aber eigentlich keine Ahnung mit wem. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist mir alles zu wortlastig, ich bete einfach gerne in der Stille. Ich bin einfach gerne in der Stille vor Gott und ich genieße, dass er da ist. Und ich finde, es ist eine sehr gute Gebetsform. Ich mache das auch selbst sehr gerne. Aber ich glaube, dass dieses Gebet der Stille, wo es keine Worte braucht, dass auch dieses Gebet bedeutender wird, wenn wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wenn wir Gott durch seine Worte bereits kennen. Annika und ich kennen uns seit 18 Jahren. Und es kommt hin und wieder vor, dass wir nebeneinander sitzen auf dem Sofa und dass wir einfach schweigen, uns nichts sagen. Und es kann ein sehr bedeutender, ein sehr wertvoller und tröstlicher Moment sein. Ja, es kann eine tiefe Begegnung sein, aber nur, weil ich sie kenne. Nur, weil ich sie kenne. Weil ich weiß, was sie fühlt und denkt. Okay, nicht immer, aber oft. Und deswegen haben diese stillen Momente nebeneinander manchmal auch eine echte Kraft. Würden wir uns nur anschweigen, dann würden diese Momente ihre Bedeutung und ihre Kraft verlieren. Oder hätte ich beim ersten Date mit Annika sie 15 Minuten nur angestarrt, ohne ein Wort zu sagen, dann wäre es wahrscheinlich zu keinem zweiten Date oder zu irgendwas Folgendem gekommen. Also die Stille kann bedeutend sein oder wird umso bedeutender, je mehr ich die Person durch das kenne, was sie sagt, was sie mir mitteilt an Gedanken und an Gefühlen. Und ich glaube, mit der Stille vor Gott ist es nicht anders. Jetzt habe ich viel gesagt, auch die ein oder andere praktische Idee eingestreut. Jetzt könnte man doch eigentlich die Predigt beenden, oder? Wir haben gesehen, es tut uns gut, wenn wir uns in unseren Gebeten Gott hinwenden, nicht nur die Umstände im Fokus haben. Und wir haben eine Art und Weise gesehen, wie das aussehen kann, nämlich dass wir lernen, im Gebet zu antworten auf das, was Gott sagt. Predigt Ende, lasst uns loslegen, machen wir das. Die große Frage ist aber, wie lange würde sich dein Gebet durch diesen Appell verändern? Vielleicht 2 oder 3 Tage, wenn es gut läuft? Oder bei den ganz Disziplinierten von uns vielleicht 1 oder 2 Wochen? Die Gefahr ist doch, oder besser gesagt die Erfahrung, dass unser Herz einfach sehr schnell wieder in das alte Muster kippt. Dass wir so diese Schätze in unserem Herzen haben, um die es uns wirklich geht. Es wird auch ständig gefüttert durch das, was wir tagtäglich erleben. Und dass wir dann wieder zu Gott kommen, mal schnell zwischen Tür und Angel. Nicht er unser Schatz ist, sondern wir nur das haben wollen, was er uns geben könnte. Die Frage ist, was wird unser Herz langfristig verändern? Was wird unsere Gebete langfristig so verändern, dass wir wirklich Gott kennenlernen wollen? Dass wir Gott mehr wollen als die Erfüllung unserer Wünsche. Und das ist unser letzter Gedanke, unser Herz im Gebet. Christlicher Glaube ist nicht ein Appell. Nicht einfach ein Appell oder ein guter Rat. Ja, jetzt bete mal so und das ist irgendwie super. Sondern christlicher Glaube ist im Kern Evangelium, das heißt gute Nachricht. Das heißt, unser Gebet wird sich dann verändern, wenn wir immer wieder sehen und verstehen, was Gott investiert hat, um uns nahe zu sein, um dir nahe zu kommen. Und dafür schauen wir uns noch das zweite Gebet von Paulus an, das dem ersten ganz ähnlich ist. Es geht wieder darum, Gott tiefer zu begreifen, aber Paulus spitzt es dieses Mal nochmal zu. Epheser 3, die Verse 17 bis 19, Paulus schreibt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wofür betet Paulus hier? Er betet dafür, dass sie Gott tiefer erkennen, indem sie die Liebe von Jesus Christus immer tiefer verstehen. Alle Dimensionen und Facetten dieser Liebe erfassen und sich tiefer darin verankern. Und Paulus tut in diesem Brief, in diesem Epheserbrief, man könnte sagen, alles, was er kann, damit das geschieht. In der ersten Hälfte des Briefes macht er nichts anderes, als die Christen in Ephesus an diese gute Nachricht der Liebe Christi zu erinnern. Sie tiefer darin zu verwurzeln, ihren Blick zu schärfen, das nochmal zu erklären und nochmal von der Seite anzugehen und nochmal von der Seite anzugehen, sodass sie das wirklich so klar wie nur möglich vor Augen haben und das wirklich in sich aufnehmen können, bis tief in die Emotionen hinein. Übrigens das Gleiche, was wir auch in den anderen Briefen sehen. Wir haben uns ausführlich mit dem Kolosserbrief beschäftigt. Warum macht er das? Weil Paulus weiß und absolut davon überzeugt ist, diese Liebe zu verstehen, die verändert alles. Es ist nicht mein Entschluss und nicht mein Glaube, der mein Leben verändert, sondern es ist die Liebe Christi. Und diese Liebe tiefer zu verstehen, die verändert alles. Diese Liebe ist es, die unser Herz dahin prägt, dass wir diesen Gott mehr wollen als alles andere. Warum ist es so? Lass mich versuchen, dir das nochmal mit einer kleinen Illustration näher zu bringen. Ist mir ein bisschen Fantasie heute gefragt. Stell dir vor, du arbeitest in einem großen Unternehmen. Manche von uns machen das, ihr kennt es also gut. Andere müssen sich das jetzt einfach mal vorstellen. So, du bist in diesem großen Unternehmen als Produktmanagerin oder Produktmanager tätig. Aber in diesem Unternehmen gibt es so ein paar Dinge, die nicht so gut sind aus deiner Sicht, die dich stören. Und deshalb hast du schon ein paar Mal so dem Geschäftsführer, der einige Etagen über dir sitzt, eine E-Mail geschrieben. Hast du es einfach mal gewagt, hast dich hingesetzt, hast ihm geschrieben und ihm mitgeteilt, dass du denkst, dass die Unternehmensstruktur an der und der Stelle noch ausbaufähig ist. Ja, du hast so Ideen, wie man das besser und effektiver machen könnte. Und außerdem, wenn du schon dabei bist, wolltest du nicht unerwähnt lassen, dass die Kaffeemaschine in der Cafeteria ja mal so gar nicht geht. Da muss was Neues her. Du hast es mehrmals gemacht, hast geschrieben, aber bisher kam keine Antwort zurück und du bist schon etwas enttäuscht und frustriert darüber. So, und eines Tages passiert es, dass du in diesem größten Projekt, das du verantwortest, einen bitteren Fehler machst. Du hast es etwas zu gut gemeint, deine eigenen Interessen und Pläne waren einfach zu stark und durch deinen Alleingang ist das Projekt brachial an die Wand gefahren. Es stellt sich raus, dass du völlig gegen die Unternehmenskultur gehandelt hast und den Gründer des Unternehmens damit sogar lächerlich gemacht hast. Der finanzielle Schaden ist enorm und das Unternehmen ist bereit, dich zu verklagen. Die ganze Welt bricht natürlich über dir zusammen, denn du weißt, wenn das kommt, dann ist meine Karriere zu Ende. Wenn ich auf diese Summe verklagt werde, dann ist es definitiv Privatinsolvenz. Und dein Leben und deine Zukunft, die fallen so vor deinem inneren Auge zusammen. Wie soll ich den Kredit des Hauses bezahlen? Wie soll ich meine Kinder unterstützen, die vielleicht gerade angefangen haben zu studieren? Was wird meine Frau dazu sagen? Und so weiter. So, du kommst in das Meeting, was einberufen wurde, und du siehst da deinen Abteilungsleiter, den Personalchef und zwei Anwälte aus der Rechtsabteilung sitzen. Du weißt, es sieht überhaupt nicht gut aus. Setz dich hin. Das Gespräch geht los und dir wird jeder deiner Fehler vorgetragen. Alle Konsequenzen, die es haben wird, werden dir erklärt und es wird so die Klage ausgerollt, die gegen dich vorgebracht werden wird. Und du sagst in dich zusammen, Und in dem Moment, wo du denkst, ich kann nicht mehr, geht die Tür auf. Und der Geschäftsführer der Firma kommt in den Raum. Alle sind total erstaunt. Er stellt sich vor dich und sagt, ich werde es übernehmen. Ich möchte, dass es keine Konsequenzen für Sie oder für ihn gibt, dass er weiter hier arbeiten kann. Ich werde es selbst finanzieren. Ich übernehme das. Und du merkst, wie seine Stimme bebt. Das geht ihm richtig an die Substanz. Weil der finanzielle Schaden ist wirklich groß. Das zahlt selbst er nicht so einfach aus der Portokasse. Dafür wird er einen Teil seiner Anteile am Unternehmen sogar verkaufen müssen. Das wird ihm richtig wehtun. Dafür wird er bluten. Und er bebt und zittert. So, und du kommst aus diesem Meeting raus, bist noch völlig perplex, was da gerade passiert ist. Fragst dich, was ist das für ein Film, der hier gerade abläuft? Ist noch völlig neben dir, wackelig auf den Füßen und setzt dich dann so in die Sitzgruppe, die direkt vor dem Meetingraum ist. Und dann kommt wenige Sekunden später der Geschäftsführer aus dem Raum, noch völlig durchgeschüttelt, und er setzt sich neben dich, schaut dich an und sagt, ach, du bist doch der, der mit mir über die Kaffeemaschine und die Struktur sprechen wollte. Und du schaust ihn an und sagst, vergiss die Kaffeemaschine. Vergiss die Kaffeemaschine und die Struktur. Wer bist du? Warum machst du das? Warum stellst du dich hier vor mich? Warum nimmst du meinen Fehler auf dich? Warum bezahlst du meine Schuld? Warum rettest du ausgerechnet meine Zukunft? Warum bin ich dir so wichtig? Ja, vergiss die Kaffeemaschine, vergiss die Struktur. Lass mich verstehen, wer du bist. Seine Liebe und seine Großzügigkeit, die er gerade über dich ausgeschüttet hat, die Kaffeemaschine und die Struktur völlig zweitrangig. Du fragst dich einfach nur, wer bist du? Lass mich verstehen, warum du das tust. Und vielleicht hörst du jetzt diese Geschichte und denkst, ja, ja, schöne Geschichte. Aber kein Geschäftsführer dieser Welt ist so. Es ist doch eher so, dass die Macht haben, diese für sich nutzen, für sich selbst nutzen. Und genau da hakt Paulus mit seinem Brief an die Epheser ein und auch mit allen seinen anderen Briefen. Er schreibt, doch, wir haben den Sohn Gottes, den Machthaber, den Geschäftsführer des ganzen Universums, der für dich nicht nur einen finanziellen Schaden erleidet, nicht nur einen Teil seiner Anteile verkaufen muss, sondern der die Sicherheit und den Reichtum des Himmels verlässt, der die Liebe des Vaters am Kreuz verliert, der sich blutig an ein Kreuz auf Golgatha schlagen lässt, um dir deine Schuld zu nehmen, die du nie hättest bezahlen können, um die härteste Anklage, die gegen dich vorgebracht wird, wegzunehmen und dir eine sichere Zukunft zu schenken, an die du im Traum nicht gedacht hättest. Und jetzt stell dir vor, du sitzt in dieser Sitzgruppe, in deinem Sessel, auf deinem Stuhl, in deinem Bett, wo du betest. Und dieser Jesus setzt sich neben dich und sagt, ach, du bist doch der, der mit mir über die Wohnung und über die Karriere sprechen wollte. Und du sagst, ja, ja, da bin ich, aber weißt du was? Das ist jetzt erstmal zweitrangig. Wer bist du? Warum machst du das? Warum nimmst du meine Schuld? Warum bezahlst du meine Anklage? Warum rettest du meine Zukunft? Du willst mein Vater sein, mein Gott, mein Freund. Warum? Warum? Lass mich das verstehen. Und dann können wir immer noch über die anderen Dinge sprechen. Wenn wir die Liebe und die Großzügigkeit Christi vor Augen haben, dann wird das unser Herz neu gewinnen. Das wird unser Herz wegdrehen von den Dingen, die wir von ihm wollten, hin zu ihm selbst. Das sind die Momente, wo der Schatten, den wir durch unsere Interessen geworfen haben, ein Stück weit verblasst und wir den vollen Mond sehen können. Den vollen Mond erblicken in seiner besonderen Gestalt. Es ist die Liebe Christi, die unser Herz gewinnt und die alle anderen Schätze unseres Herzens zweitrangig werden lässt. Es ist die Liebe Christi, die uns langfristig verändert, die uns beten lässt. Ich will dich kennenlernen. Sag mir, wer du bist. Amen.